oder einmal in Freiburg zu sein. Ich darf wenige Worte zum Büchertisch am Anfang sagen. Wir haben Bücher mitgebracht, meine Frau und ich. Ich habe hier zwei in der Hand, ein dickes und ein dünnes. Die sind im Preis völlig gleich, 10 Mark, das dünne und das dicke. Wer natürlich klug ist, der sagt sich dann, dann nehme ich für 10 Mark lieber das dicke als das dünne. Aber das ist eben im Preis herabgesetzt. Das hat mal über 20 Mark gekostet und das andere ist eben nicht im Preis herabgesetzt. Das ist der Grund. Und führet alles wohl. Da hat man in Lahr in der Druckerei in einer Ecke noch welche gefunden. An sich ist das Buch vergriffen. Und führet alles wohl? Fragezeichen. Wenn man an so viele Katastrophen denkt, kann einem da wirklich ein Fragezeichen kommen. Warum lässt Gott so vieles zu? Ich kann das auch nicht erklären. Aber es geht in diesem Buch darum, gewisse Prinzipien im Handeln Gottes aus der Schrift zu erkennen. Und dann verstehen wir manches doch ein wenig besser oder können es irgendwie eher einordnen. Ich möchte heute Abend sprechen über die innigste Liebesbeziehung, die es gibt. Die innigste Liebesbeziehung, die es gibt. Im Liede war schon davon die Rede. Das ist nun mal keine Beziehung zwischen Mann und Weib. Das ist nun mal keine erotische Beziehung. Es gibt ja noch andere Liebesbeziehungen. Und die innigste Beziehung, die es gibt in der ganzen Welt, aber das ist schon falsch ausgedrückt, nicht in der Welt, über der Welt, außerhalb, das ist die Vater-Sohn-Beziehung. Vater-Sohn-Beziehung. Es gibt ja Gott sei Dank nicht nur erotische Liebe, es gibt auch noch andere. Es gibt die Vater-Sohn-Beziehung. Also mein jüngster Sohn hat eine sehr humoristische Art. Und da kann es sein, wenn er mal am Wochenende bei uns ist vom Heim, und dann machen wir so unsere Scherze miteinander. Abends sage ich, gib mal noch einen guten Nachtkuss. Nein, 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 du bist doch keine Frau. Ach so. Aber wenn er dann unten im Bett liegt, dann ruft er, Vati, K.U.S., Vati, K.U.S., dann soll ich runterkommen und ihm einen Kuss geben, den will er dann doch haben. Ja, also es gibt noch andere Beziehungen als Mann-Weib-Beziehung und die innigste, die es überhaupt gibt, ist nun mal gerade nicht eine eheliche, sondern Vater-Sohn. Und die ist in der Bibel ganz wichtig. Und es ist gut, dass wir einen Blick dafür bekommen. Bruder Matt Müller, dem ich sehr herzlich danke für seine Bereitschaft, das zu machen, der sagte ja eben schon etwas von diesen besonderen Veranstaltungen. Was ist denn eigentlich das Besondere? Was ist denn das Besondere? Dass wir tief ins Wort hinein wollen. Das Besondere, was auch in der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit das Besondere ist, nämlich ein heilsgeschichtlicher Blick, dass wir die Bibel nicht nur unter dem Aspekt lesen, was heute weit verbreitet ist, was kriege ich davon? Ich, meiner, mir, mich. Es geht um die Stillung meiner menschlichen Bedürfnisse. Ist für viele Leute, leider auch für viele Verkündiger, A und O. Wie werde ich glücklich? Das ist nicht das A und O in der Bibel. Wie wird Gott glücklich? Wie kommt Gott zu seinen Zielen? Also, wenn wir uns mit dem Vater und dem Sohn beschäftigen, wenn wir uns in biblisches Denken hineinbegeben, wenn wir das Evangelium, die Heilsgeschichte und die Ziele Gottes ganz tief in unser Herz hineinnehmen, dann werden wir selber auch glücklich, aber das ist nicht primär, sondern sekundär. Vater und Sohn im Verlauf der Heilsgeschichte lautet mein Thema heute Abend und ich will versuchen, das kurz und gerafft darzustellen. Vater und Sohn im Verlauf der Heilsgeschichte. Drei Vorbemerkungen. Vater und Sohn. Wenn wir in der Heilsgeschichte, wie die Bibel sie uns zeigt, ganz weit zurückgehen, ganz an den Uranfang, davon haben wir ja eben gesungen, dann sehen wir diese Vater-Sohn-Beziehung ganz am Anfang. Und wenn wir in der biblischen Perspektive ganz ans Ende gehen, was finden wir da wieder? Vater und Sohn. Das will ich kurz aus der Schrift beweisen. Das Wort der Bibel, das wohl am weitesten zurückgeht, ist Psalm 2, Vers 7. Das ist nicht meine Erfindung, das haben andere Brüder schon längst vor mir in der Bibel entdeckt, etwa Dr. Martin Schacke Basel. Morgen fahren wir nach Basel. Also das Wort, das uns am weitesten zurückführt, ist die Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Psalm 2, Vers 7. Ich habe es wahrscheinlich hier schon mal gesagt. Lasst mich die Anordnung des Ewigen bekannt geben. Jahwes, des Herrn, des Ewigseienden, er hat zu mir gesprochen. Beni Atta, Sohn meiner du, ich habe dich heute gezeugt. Hier spricht der Herr Jesus von dem, was der Vater im Uranfang zu ihm gesagt hat. Psalm 2, Vers 7. Und wir finden das im Neuen Testament zitiert, in Hebräer 1, Vers 5. Und da wird ganz klar gesagt, das hat der Vater zum Sohn gesagt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich heute gezeugt. Ich habe dich heute gezeugt. Und dann ist schon gleich davon die Rede, dass der Vater diesen Sohn dazu ersehen hat, dass er der König sein wird, vor dem sich alles beugt. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Das wurde dem Sohn gewissermaßen an der Wiege gesungen. Das hat der Vater vor aller Zeit gleich am Anfang zu ihm gesagt. Und ich werde gleich noch ein paar weitere Stellen nennen, was vor Grundlegung der Welt war. Und wenn wir nun ans Ende der Heilsgeschichte blicken, da möchte ich eine Stelle lesen, 1. Korinther 15, 27, 28, die Sie vielleicht alle kennen. 1. Korinther 15, einer jener Ausblicke des Apostels Paulus ganz ans Ende. 1. Korinther 15, 27, 28. Denn das All hat er seinen Füßen untergeordnet, der Vater dem Sohn. Wenn es aber heißt, dass das All untergeordnet sei, so wörtlich nach dem Griechischen, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All untergeordnet hat, damit Gott alles in allen sei. Was haben wir am Ende? Vater und Sohn. Was haben wir am Anfang? Vater und Sohn. Also ihr Lieben, das ist mir ein ganz tröstlicher Gedanke und da unterscheiden wir uns eben von der nichtgläubigen Welt, da unterscheiden wir uns von manchen philosophischen Gedanken, dass wir am Anfang und am Ende dessen, was überhaupt ist, Vater und Sohn, eine lebendige persönliche Beziehung sehen dürfen. Monod hat ein Buch geschrieben, Zufall und Notwendigkeit. Ich habe mich da seinerzeit ein bisschen hinein vertieft, als ich das Buch schrieb, Urknall und Schöpfergott. Zwischen 1986 und 1990 habe ich ein bisschen Naturwissenschaft und Philosophie studiert. Das heißt, ich habe 50 Bücher durchgelesen, aber ganz sorgfältig. Was ist mit Galaxien? Was ist mit Sternen? Was ist mit allen möglichen Sternsystemen, schwarze Löcher, Neutronen, Sterne und was ist mit Entstehung des Kosmos? Das Buch ist leider vergriffen, das kann ich Ihnen im Moment nicht anbieten. Und dann stieß ich auch auf das Buch von Monod, Zufall und Notwendigkeit, ein französischer Autor. Das Buch hat in Frankreich sehr viel Aufsehen erregt und dann auch in Deutschland. Und er zeigt nun ganz offen, wie viele Menschen denken. Wir leben in einem absolut kalten Universum. Kalt auch in dem Sinne, dass da niemand ist, der sich etwa um dich kümmert. Teilnahmslos ist das Universum. Da ist niemand, der sich kümmert um deine Sehnsüchte, Freuden oder Leiden oder Schmerzen. Da ist niemand da. Da kannst du hochfahren zwischen den Sternen, du findest niemand. Niemand ist da, Punkt, fertig. Alles ist aus einem unwahrscheinlichen Zufall heraus entstanden, sagt dieser Monod. Ach, was sind diese Leute im Grunde so töricht? Jeder von uns weiß, jedenfalls im irdischen Bereich, wo eine Schöpfung ist, da ist ein Schöpfer. Die Lampe hat sich bestimmt nicht selber gemacht und hier aufgehängt. Das Haus nicht, der Stuhl nicht, das Klavier nicht. Einer hat es so ausgedrückt, wie kann es wohl Durchdachtes geben, wenn niemand da ist, der denkt? Und im Kosmos gibt es viele fein abgestimmte Ökosysteme. Da ist viel Wohldurchdachtes. Wie kann es Wohldurchdachtes geben, wenn niemand da ist, der denkt? Wie kann es eine Schöpfung geben ohne einen Schöpfer? Aber die klugen Menschen, ja, diese sehr klugen Menschen, die sagen, alles ist aus einem unwahrscheinlichen Zufall entstanden. Aber, sagt dann dieser schlaue Monat, im Laufe der Zeit gibt sich der Zufall selber Ordnungen und Regeln. Und das nennen wir dann Naturgesetze. So, der Zufall, ach, was der alles kann. Andere sagen, das Nichts, aus dem Nichts ist alles entstanden und erklären mit weiser Miene, das Nichts, das sei ja nun nicht gerade nichts, sondern ein Zwischending zwischen Plus und Minus 3, Plus 3 und Minus 3. Und irgendwie begann es mit winzigen Dichteschwankungen, aus denen kamen dann später die Galaxien. Ach so. Der Mensch ist wirklich in Torheit dahingegeben, wenn er nicht nach Gott fragt. Römer 1 steht das hier geschrieben. Gott hat sie dahingegeben in ihre Torheit und in ihre Lüste. Das kann man heute wirklich merken. Ein englischer Professor hat sogar den Verdacht geäußert, wir könnten ja das All geschaffen haben durch rückwärts wirkende Verursachung. Also das bringe ich nicht fertig, rückwärts wirkende Verursachung. Ich kann nicht heute zu meinem Auto sagen, fahr mal gestern dahin. Also das schaffe ich nicht. Wir Menschen schrecken vor keiner Torheit zurück, nur um den Schöpfergott wegzuerklären. Den will man weghaben. Warum denn? Wenn es keinen Schöpfer gibt, dann habe ich auch keinen Herrn und Richter. Dann kann ich erleben, wie ich will. Und das will man ja. Nein, sagt die Bibel, ganz anders verhält es sich. Eine persönliche Beziehung, ein persönlicher Vater und Sohn am Anfang, Vater und Sohn am Ende. Das ist die Klammer, die das ganze Heilsgeschehen umschließt. Der Vater und der Sohn. Also das war meine erste Vorbemerkung zum Thema Vater und Sohn. Eine zweite. In dem Punkt sehen wir, dass sich christlicher Glaube ganz klar vom Islam unterscheidet. Der biblische Glaube hat mit Allah und Islam überhaupt nichts zu tun. Der Islam und der Mohammed, der hat damals aus der Bibel, dem Alten Testament, den Juden einiges weggenommen und das mit seinen Vorstellungen dann gemischt zu irgendeinem Gemisch. Aber das ist natürlich nicht Gottes Wort und Allah hat keinen Sohn. Der Koran ist nicht die Bibel, Allah ist nicht unser Gott und Vater. Fallen wir nie drauf rein, wenn man sagt, das ist alles dasselbe. Nein, eben nicht. Und an dem Punkt wird es ganz deutlich, Allah hat keinen Sohn. Allah ist nicht zeugungsfähig. Allah hat keinen Sohn, kann keinen haben, will keinen haben. Das ist im Islam eindeutig. Und der Willi Schirmacher von Karlsruhe, der seinerzeit viel gedient hat, hier auch in Freiburg, ja, und er hatte ja eine sehr deutliche Aussprache, der hat gesagt, hast du in Jerusalem auch schon deine Schuhe ausgezogen vor dem Allah, bevor du in die Oma-Moschee rein bist? Also ich würde da lieber nicht reingehen. Dem erweise ich keine Reverenz, niemals. Das ist keine Beschimpfung und keine Verachtung. Wir wollen keinen Moslem verachten, beschimpfen. Dazu haben wir gar keinen Anlass und Grund. Wir haben alle Menschen zu lieben. Aber zur Liebe gehört eben Wahrheit. Und Wahrheit ist eben, Allah ist nicht der Gott und Vater. Und dass unser Gott Vater ist, das ist dann nicht so nebenbei am Rande, sondern das ist zentral. Vater sein, genauso wie auch Mutter sein, das ist nicht so ein Beruf, ein Job, den man mal ein paar Jahre hat, dann hängt man ihn an den Nagel, sondern das ist wesentlich. Wer Vater ist, kann nie mehr sagen, ich bin nicht Vater. Er bleibt, ob das Kind gehorsam oder ungehorsam ist, tot oder lebendig. Wer Vater ist Vater, wer Mutter ist Mutter. Ich kann nicht sagen, also manche Leute haben ja mehrere Berufe. Ich hatte auch einen Onkel, der war Organist in der Kirche. Er ging auf die Yacht, er war Jäger und er war Landwirt. Ich kann nicht sagen, mein Onkel, der war Jäger und Vater und Organist und Landwirt. Vater, das kann ich nicht irgendwie unter Berufe einordnen, als ein Job zwischen vielen. Sondern das ist etwas wesentlich anderes. Und der Gott der Bibel, der wird immer wieder als Vater bezeichnet. Im Alten Testament einige Male, dann ganz deutlich beim Herrn Jesus schon in der Bergpredigt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Und dann vor allen Dingen in den Briefen, aber auch schon im Johannesevangelium ganz stark und zentral. Ich werde am Schluss noch eingehen auf das hohepriesterliche Gebet. Also Vater-Sohn-Beziehung steht am Anfang und am Ende der ganzen Geschichte. Die ganze Geschichte ist integriert, umgeben, eingeschlossen von der persönlichen Beziehung zwischen Sohn und Vater. Nicht ein kaltes, teilnahmsloses Universum, sondern ein liebender Vater und der Sohn am Anfang und am Ende. Zweite Bemerkung also, das ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt zum Islam. Und drittens, wenn Gott Vater ist, dann hat er also Kinder. Und das sind echte, gezeugte Kinder. Wenn wir uns in Hebräer 1 vertiefen, da wird der Unterschied hervorgehoben zwischen Engeln, als denen, die nicht von Gott gezeugt sind, nicht Träger seines Wesens. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Aber zum Sohne hat er das gesagt. Und das Wunderbare ist nun, dass wir in diese innige Vater-Sohn-Beziehung hineingenommen werden sollen und dürfen. Wir hatten ein Lied gesungen, was vor Grundlegung der Welt war. Ich habe da so eine Art Sammlerleidenschaft entwickelt. Das ist ja wirklich schön, wenn wir eine Leidenschaft haben, ein Interesse, ein Hunger nach dem Wort. Neulich ist mal was Schreckliches passiert. Ich habe wegen der Bibel Fernsehen versäumt. Oh, ist Ihnen das auch schon mal passiert? Wegen der Bibel habe ich Fernsehen versäumt. Ich wollte Nachrichten sehen und das war ja schon vorbei, weil ich so an der Bibel interessiert war. Besser als andersherum, ja? Ich hoffe nicht, dass wir wegen Fernsehen Gottes Wort versäumen. Aber wenn Sie wegen Gottes Wort Fernsehen versäumen, Albernheiten schauen wir uns ja sowieso nicht an, hoffe ich mal. Es gibt ja mal interessante Themen, nichts dagegen. Aber wenn Sie das dann versäumen wegen Gottes Wort, ist doch wunderbar. Herr, ich danke dir. Dann beweis dafür, was bei mir Priorität genießt. Also, beginnen wir ganz vorne. Es ist schön, wenn wir auch mal eine Sammlerleidenschaft haben. Nicht nach Briefmarken, sondern eine Sammlerleidenschaft für Stellen in der Bibel. Vor 1. Mose 1, Vers 1 könnte man sich die hinschreiben. Habe ich auch gemacht in meiner Bibel. Vor 1. Mose 1, Vers 1. Den ersten Vers der Bibel kennen wir ja wohl alle. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Aber was war denn davor? Da habe ich mir also notiert in meiner Bibel Psalm 2, Vers 7. Und dann aus dem hohen priesterlichen Gebet Johannes 17, die Verse 5 und 24. Dann 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 20. Dann 1. Korinther 2, Vers 7, eine Weisheit vor den Äonen. Dann aus dem Epheserbrief 1, Vers 4, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Dann Epheser 3, Vers 11, Vorsatz der Äonen. Ja, ich gehe gleich nochmal auf die Stellen ein. 2. Timotheus 1, 9 bis 11, Johannes 1, Vers 1, Philipper 2, Vers 6. Also jetzt ein bisschen langsamer, will ich da nochmal drauf eingehen. Man meint ja, die Bibel fängt an mit dem, was am Anfang war. Das stimmt ja auch. Aber der erste Vers der Bibel ist nicht der Anfang überhaupt. Das ist der Anfang des göttlichen Schöpfungshandelns, aber nicht der Anfang des göttlichen Seins. Gott war immer. Es gibt keine Beschreibung in der Bibel, wie Gott anfing. Gott, der Vater, war immer. Aber der Sohn ist irgendwann aus ihm herausgezeugt worden. Und dann ging es aus der Einheit in die Zweiheit. Dann hatte der Vater ein Du. Wann das war, kann man nicht beziffern. Vor den Äonen. Da gab es Zeit in unserem Sinne noch nicht. Und da gibt es also einige Stellen in der Bibel, die uns über die Zeit vor der Zeit etwas sagen. Als erstes wurde der Sohn aus dem Vater gezeugt, wie ich schon sagte, Psalm 2, Vers 7. Und im hohen priesterlichen Gebet blickt der Herr Jesus auf diese Zeit zurück. Vater, gib mir das doch wieder, was ich damals bei dir hatte. Gib mir die Herrlichkeit wieder, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Du hast mich geliebt, ehe die Welt war. Johannes 17, Vers 5. Und Vers 24. Und dann haben Vater und Sohn erst einmal miteinander geplant. Das machen sogar wir Menschen. Vor dem Bauen kommt ein Planen. Jeder vernünftige Bauherr, der wird erst planen und dann bauen. Wenn man nämlich nicht richtig plant vor dem Bauen. Das haben wir ja zum Beispiel in der Türkei erlebt, wenn da wild drauf losgebaut wird, dann ist das überhaupt nicht erdbebensicher, sonst hätte man vielleicht in einigen Fällen Häuser und Menschenleben retten können oder Ich habe gelesen in Ägypten, dass da auch manchmal wild gebaut wird. Die Familie mehrt sich, Kinder werden geboren, Kinder werden größer, wollen Familie gründen. Ach, da setzen wir auf unser Haus, auf die 3 Stock noch 2 oben drauf. Braucht ja nicht jeder zu wissen. Einfach wild gebaut, dass das dann vielleicht eines Tages einstürzt, sogar ohne Erdbeben. Das ist ja dann nicht verwunderlich. Jeder vernünftige Bauherr, erst plant man und dann baut man. Auch ein Finanzierungsplan muss gemacht werden. Gott hat auch einen Finanzierungsplan gemacht. Logos, der Herr Jesus ist der Logos, das heißt nicht nur Wort, sondern auch Rechnung. Er ist die Rechnung Gottes, mein teuren Preis. Also erst geplant und dann gebaut. Vor 1. Mose 1, Vers 1 haben Vater und Sohn miteinander geplant. Da ist die Rede in Epheser 3, Vers 11 von einem Vorsatz der Äonen. Vorsatz der Äonen oder Vorsatz der Zeitalter. Ich kenne mich in diesem Liederbuch ein bisschen aus, Lobgesänge der Gemeinde, das ist wohl das einzige Liederbuch in deutscher Sprache, wo mehrfach der Ausdruck vorkommt, Vorsatz der Äonen. Na, vielleicht auch im Philadelphia-Liederbuch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe hier in drei Liedern mindestens von unseren Brüdern Geier und Heller den Ausdruck gefunden, Vorsatz der Äonen. Also das ist ein besonderes Liederbuch, das können Sie auch kaufen im Paulus Verlag Heilbronn. Vorsatz der Äonen. Der Ausdruck geht zurück auf Epheser 3, Vers 11. Leider sind da die meisten Übersetzungen nicht genau. Epheser 3, Vers 11. Die Elberfelder Bibel hat es aber dann wenigstens in der Fußnote. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus. Und da steht in der Fußnote der Elberfelder, nach dem Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat. Gefasst gefällt mir hier besser als verwirklicht. Den Vorsatz der Zeitalter, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Vorsatz der Zeitalter. Wenn das der Vater nicht gemacht hätte mit dem Sohn, dann hätte ich niemals dieses kleine Heft schreiben können, der Plan der Zeitalter oder Äonen Gottes. Mehrere Brüder haben sich ja damit beschäftigt. A.E. Knoch, Pfarrer Böhmerle, Erich Sauer, der Bibelschullehrer in Wiedenest, Karl Merz. So manche Brüder haben versucht zu gliedern die Zeitalter. Gott hat einen Plan der Zeitalter. Und da habe ich mal vor Jahren ein kleines Heft geschrieben und manche Brüder zählen 7 oder 9 oder 12 Zeitalter. Damit ich nicht noch eine neue Zahl bringe als die anderen Brüder, habe ich dann es anders gegliedert, A, B, C, D, E. A, vergangene Äonen, B, der Äon des Paradieses, C, der gegenwärtige Äon, den habe ich dann unterteilt in 7 Teile, D, der Äon des tausendjährigen Königreiches Christi auf Erden, E, kommende Äonen. Und der gegenwärtige Äon, den kann man in Haushaltungen unterteilt sehen. Äonen und Ökonomien sind biblische Begriffe in den Briefen des Paulus und auch darüber hinaus. Äonen und Ökonomien. Der gegenwärtige Äon vom Sündenfall bis zur Wiederkunft Christi. Erstens Haushaltung Gewissen. Die repräsentative Gestalt ist der Seth. Zweitens Haushaltung der beginnenden Staatsordnung. Jede Haushaltung oder Ökonomie hat einen Repräsentanten, das ist der Noah. Drittens, Haushalt des Glaubens mit Abraham. Viertens, Haushalt des Gesetzes mit Mose. Fünftens, Haushalt Reichsanbruch und Erlösungsgeschehen, Jesus auf Erden. Sechstens, Haushaltung Gemeinde, Paulus ist der Lehrer der Gemeinde. Siebtens, Haushalt Zorngerichte des Endes, die repräsentative Figur ist der Antichrist. Aber dann kommt das tausendjährige Königreich Christi auf Erden. Ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben zu Hause für Heft 6 von Gnade und Herrlichkeit. Demnächst muss ich ein Grußwort verfassen für Heft 1, 2000 von Gnade und Herrlichkeit. Da muss ich also, bevor das Jahr 2000 überhaupt begonnen hat, schon ein Grußwort schreiben für das Jahr 2000. Obwohl ich gar nicht genau weiß, wie viel Computerabstürze es weltweit gibt oder nicht gibt. Das weiß ich nicht. Naja, ich halte mich an die Bibel, dann kann ich nichts falsch machen. Also für Heft 6 von Gnade und Herrlichkeit habe ich einen Artikel geschrieben, Verzugszeiten. Verzugszeiten. Und wurde erinnert an unseren lieben Bruder Dr. Kahn, der 1960 in Seeshaupt auf einer prophetischen Woche gesagt hat, ihr Jüngeren da hinten, ihr Hein Schumacher und so. Ich saß dabei als junger Mann, denn vor 39 Jahren war man ja noch jünger, als man heute ist. Das wissen Sie ja auch von Ihrem Leben. Also 1960, wie alt waren Sie da? Manche lebten vielleicht noch gar nicht. 1960 sagte Dr. Kahn, ihr Jüngeren da hinten, ihr müsst euch nicht einbilden, der Herr müsste kommen am Glockenschlag 2000. Gott hat auch seine Verzugszeiten. Und das hat er biblisch dann begründet. Bis der starke Engel auftritt in Offenbarung Kapitel 10 und sagt, von nun an wird kein Verzug mehr sein. Offenbarung 10, tritt ein starker Engel auf, der schwört, der erhebt seine Rechte zum Himmel und schwört bei dem, der in alle Zeitalter lebt. Also das muss eine wichtige Aussage sein. Wird meistens falsch übersetzt, es wird keine Zeit mehr sein. Das ist aber falsch. Es ist doch noch Zeit. Da folgen doch immer noch Äonen, Äonen, Äonen. Es wird kein Verzug mehr sein, denn Chronos bedeutet auch Verzug. Das Wort Chronizo von Chronos heißt säumen, zögern, verziehen. Also Chronos ist eine sich dahinziehende Zeit. Kairos ist ein Zeitpunkt oder eine gelegene, günstige, bestimmte, festgesetzte Zeit. Also vor Grundlegung der Welt hat der Vater mit dem Sohn zusammen geplant. Dabei haben sie auch an den Sündenfall gedacht. Dabei haben sie auch an die Gemeinde gedacht. Epheser 1, Vers 4, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vater-Sohn-Beziehung. Zeugung, Planung, Schöpfung. Am Anfang der Heilsgeschichte sehe ich diese drei Phasen, oder wie soll ich es nennen? Am Anfang der Heilsgeschichte Zeugung des Sohnes, Planung, Vater und Sohn planen. Und dann erst kommt die Schöpfung, dann erst kommt 1. Mose 1. Nun werden die meisten von uns es wohl schon wissen, in 1. Mose 1, da war nicht nur der Vater am Werk. In 1. Mose 1 dürfen wir auch unseren Herrn Jesus Christus am Werk sehen. Das sagt uns zum Beispiel ganz, ganz deutlich der Paulus in Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Eine wunderbare Christologie, ein wunderbares Bild von Christus, von seiner ganzen Größe, der erhöhte Herr, der droben zur Rechten Gottes sitzt. In ihm oder durch ihn ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und hier ist von Jesus die Rede, vom Herrn Jesus ist hier die Rede, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm oder durch ihn ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und dann werden verschiedene Gruppen von Engeln, da gibt es eine ganze Hierarchie, darüber habe ich ja das Buch geschrieben, Der Mensch und die Welt der Engel, da gibt es eine ganze Hierarchie. Professor Bedex hat darüber manches geschrieben am Anfang dieses Jahrhunderts, um 1900 herum, Professor Friedrich Bedex. Über die Hierarchie der Engelwelt, ich habe einiges in dem Büchlein zitiert. Hierarchie der Engelwelten. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Der Herr Jesus ist auch der Schöpfer der Engelwelt. Warum betont das Paulus so im Kolosserbrief? Weil die Kolosser in der Gefahr standen, und da gab es schon welche, die waren darauf reingefallen, dass sie nämlich Engelanbetung getrieben haben. Engelanbetung. Dass sie also den Herrn Jesus und die Engel auf eine Stufe stellen. Und das ist ein ganz großer Fehler. Und deshalb betont Paulus Kolosser 1, ihr könnt doch nicht Jesus und die Engel oder irgendwelche Menschen und Jesus auf eine Stufe stellen. Der Herr Jesus ist doch nicht einer unserer Dichter und Denker, einer unserer Religionsstifter oder einer der herrlichen Engel, sondern er steht über all denen haushoch als ihr Schöpfer. Und so dürfen wir im ersten Kapitel der Bibel den Herrn Jesus voll am Werk sehen, zusammen mit dem Vater. Und der Vater sprach zum Sohn, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. In einem anderen kleinen Verteilheft, was ist der Mensch und was ist seine Bestimmung? Schade, dass ich da keine mehr am Büchertisch habe, aber die kann man noch bestellen jederzeit beim Paulus Verlag. Da habe ich einmal mir zusammengesucht, was verschiedene Autoren so sagen über den Menschen. In 1. Mose 1 wurde der Mensch geschaffen, uns zum Bilde, sagt der Vater zum Sohn. Abbild des lebendigen Gottes, Ähnlichkeit, Abbild, Wesensgleichheit. Und diesem Menschen soll erkannt werden können, wie Gott ist. Aber dann kam der Sündenfall und da ging es gewaltig bergab. Und wenn man heute in manche Bücher hineinsieht, was da über den Menschen alles geschrieben steht, oh weh, oh weh. Also da heißt es zum Beispiel, ja eben dieser Monat, den ich vorhin schon genannt habe, der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Bei einer solchen Weltanschauung, da wundert man sich nicht, dass manche Menschen ihrem Leben dann gewaltsam ein Ende setzen, weil sie absolut keinen Sinn mehr sehen. Ein anderer hat geschrieben, Sagan in Amerika, jeder einzelne von uns stellt in kosmischer Sicht eine Kostbarkeit dar. Schlagen wir also dem Andersdenkenden nicht gleich den Schädel ein, denn in 100 Milliarden Galaxien werden wir seinesgleichen nicht noch einmal begegnen. Oh, das ist aber eine Aussage, gilt sogar für Zwillinge. In 100 Milliarden Galaxien werden wir dir nicht nochmal begegnen, so kostbar bist du als Individuum, als einzelne Prägung. Aber andere sagen, was ist der Mensch, eine Wegwerfpackung. So gehen ja auch manchmal Menschen mit Menschen um. Eine Wegwerfpackung, gerade gut genug, ein paar Gene, eine Generation weiter zu transportieren. Und dann gibt es neuen Ärger in der nächsten Generation. Der Mensch ist eine Hautkrankheit der Erde, ein Ungeziefer der Erdrinde, ein Fehlschlag der Natur, ein Irrweg der Evolution, der besser vermieden worden wäre. Oh, oh, oh. Und solche weltlichen Autoren kommen sich dann noch sehr realistisch vor. Wir sagen endlich mal die Wahrheit, so ist der Mensch. Man könnte ja meinen, die haben recht, wenn sie so manches sehen, nicht wahr, an Grausamkeiten, an Brutalität, da könnte man ja manchmal meinen, die hätten recht. In der Bibel wird der Mensch, der gefallene Mensch, wie er heute ist, nach 1. Mose 3, Sündenfall, der gefallene Mensch, wo es ja auch bald zum ersten Mord kam, kein Abel, Abel, kein. In der Bibel wird der Mensch auch in seiner ganzen Jämmerlichkeit, in seiner ganzen Sündhaftigkeit dargestellt. Die Bibel zeichnet uns nicht als Wunders, was für herrliche Wesen, sondern die Bibel ist da auch ganz realistisch und der Herr sagt, guck mal, was in deinem Herzen ist, aus dem Herzen kommen doch lauter böse Gedanken, Mord und Ehebruch und alles Böse. Aber wenn in der Bibel der Mensch in seinem ganzen Elend dargestellt wird, in unserer Verfallenheit, in Sünde und Tod, dann steht dahinter immer die heimsuchende Liebe Gottes, anders als bei den weltlichen Autoren, die von einer Wegwerfpackung reden. Und so dürfen wir von der Bibel her doch eine andere Schau haben, so wie es gläubige Theologen etwa auch gesagt haben. Der Helmut Gollwitzer hat sehr schön gesagt, der Mensch ist bestimmt diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Der Satz gefällt mir so außerordentlich. Er kam mal ganz groß in Gnade und Herrlichkeit. Haben Sie es gemerkt, liebe Leser? Also ein Satz von Helmut Gollwitzer. Der Mensch ist bestimmt, diejenige Stelle in der Schöpfung zu sein, an der Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfindet. Wo soll denn sonst Widerspiegelung der göttlichen Liebe stattfinden? Bei den Tieren, bei den Steinen, bei den Sternen, bei den Galaxien, bei dir und mir ist es möglich, falls wir der Liebe Gottes erstmal erlauben, Einzug zu halten in unser Herz, sonst kann sich's da nicht spiegeln. Und der Theologe Karl Heim, der in Tübingen gewirkt hat, hat geschrieben, der ewige Gott zieht dieses kleine Wesen zu sich herauf und macht den Menschen zu seinem Gegenüber, zu seinem Partner, zu seinem Du, mit dem er sprechen kann, wie ein Mensch mit seinesgleichen spricht. Er zieht ihn in seine persönliche Gemeinschaft hinein. Und der Missionsdirektor Jakob Kröker hat geschrieben, wohl ist die Menschheit zu einem verlorenen Sohn geworden. Die ganze Menschheit, ein verlorener Sohn. Aber die Möglichkeit, durch Erlösung ein wiedergefundener Sohn zu werden, hat sie unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Unverlierbar in die Fremde mitgenommen. Dafür hat Gott gesorgt,
das, denn er will ja heimholen, heimholen. Ja, ich möchte sagen, das ist eigentlich seine Lieblingsbeschäftigung, Verlorenes zu retten, wie auch die Lieblingsbeschäftigung des Herrn und Heilandes Jesus Christus. Aber zurück zu unserem roten Faden, Vater und Sohn. Der Herr Jesus war in 1. Mose 1 voll mit im Einsatz. Und wie ging es dann weiter? Dann ging es mit dem Sohn Gottes hinab, 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 bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Ein Abstieg, dem aber ein wunderbarer Aufstieg folgt. Und der Dreh- und Angelpunkt, der Tiefpunkt war eben Tod am Kreuz. Und dann die Auferstehung. Und danach geht's aufwärts. Philipper 2 hat das ja Paulus wunderbar in wenig Worten zusammengefasst. Philipper 2, ab Vers 5. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, der es nicht raubmäßig festhielt, der loslassen konnte. Ja, Vater, wenn das so dein Wille ist, wenn anders eine Erlösung nicht zustande kommt, dann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen. Das hat der Paul Gerhard nicht fantasiert in dem Lied Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, sondern das hat wirklich biblischen Hintergrund. Der Vater hat den Sohn nicht gezwungen. Ich war ja nicht dabei bei den Unterhaltungen zwischen Vater und Sohn vor Grundlegung der Welt. Ich habe kein Tonband und kein Stenogramm und keine schriftliche Aufzeichnungen, aber trotzdem weiß ich eines hundertprozentig, weil ich aus der Bibel das Wesen Gottes doch ein wenig kenne. Der Vater hat den Sohn nicht gezwungen oder gedroht. Wehe dir, du musst ans Kreuz. Wehe dir, das musst du, das verlange ich von dir, ich zwinge dich. Nein. Bist du bereit, mein lieber Sohn, diesen Weg zu gehen? Alles war in wunderbarer Liebe zwischen Vater und Sohn und der Herr Jesus hat diesen Weg bejaht bis zum Kreuz. Gethsemane wird manchmal ganz falsch aufgefasst. In Gethsemane gab es dieses Ringen. Und Lukas, der ja ein Arzt war, der hat es sogar ärztlich beschrieben. Sein Schweiß wurde wie Thrombose, wie Thromboi, Blutgerinnsel, das zur Erde fiel. Bei Lukas finden wir manchmal so ärztliche Angaben. Dieses Ringen, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da meinen manche, der Herr Jesus hätte doch, weil er ja nun auch Mensch war, doch da einen schwachen Augenblick gehabt, wie wir vielleicht und ich bestimmt, wenn ich zur Operation müsste. Oh, oh, oh. Ich, leidensscheuer Mensch, meine Frau sagt manchmal, wenn mal an dich was käme, du hast ja schon Angst vor dem Zahnarzt nächsten Monat, was würde dann erst mit dir werden? Ja, habe ich zum Zahnarzt gesagt, Herr Doktor, ich bin leidensscheu, aber nicht arbeitsscheu. Arbeitsscheu bin ich nicht, da kann ich aber garantieren. Nun, das hat Gott alles in Händen. Er kann natürlich auch, wenn es in andere Lektionen hineinginge, kann er uns für neue Lektionen auch neue Kraft geben. Das kann er. Also, aber hierher zurück. Der Herr Jesus hat nicht in Gethsemane den Vater gebeten, bitte lass mich nicht ans Kreuz. Der Bruder Karl Geyer hat einmal ein Heft geschrieben über Gethsemane und hat die Sache ganz anders dargestellt. Tod und Teufel wollten ihn im Garten umbringen, damit er nicht ans Kreuz käme. Und der Herr Jesus hat gerungen, dass er den Weg ans Kreuz gehen darf und nicht vorher. Bei diesem Zusammenprall mit der Finsternis im Garten. Es kommt der Fürst der Welt, aber in mir hat er nichts. Und Bruder Geyer hat geschrieben, der Fürst der Welt durfte gewissermaßen dieses reine Lamm Gottes prüfen, ob er nicht doch Sünde in ihm fände, aber er fand keine. In mir hat er nichts. Und vor dieser direkten Berührung mit der Macht der Finsternis, das hätte der Herr Jesus gerne gespart, beziehungsweise im Garten getötet zu werden. Aber nie und nimmer wollte er dem Kreuz ausweichen. Denn da müssen wir mal ein bisschen denken. Der Herr Jesus hat doch den Petrus einen Satan genannt, als der Petrus sagte, bitte nicht ans Kreuz. Nein, das widerfahre dir nur nicht, Matthäus 16, nach der ersten Leidensankündigung. Du willst ans Kreuz, gekreuzigt. Dass er nachher sagte, und auferstehen am dritten Tag, das hat er vor Schreck schon gar nicht mehr mitbekommen. Er hat nur gehört, gekreuzigt, gekreuzigt, nein, bitte, das widerfahre dir nur nicht. Satan, geh hinter mich. Du meinst nicht, was göttlich ist und menschlich. Und was der Herr in Matthäus 16 satanisch nennt, das soll er selber gebetet haben zum Vater, ich möchte nicht ans Kreuz, dann wäre ja satanisches Denken in unserem Herrn gewesen. Nein, für mich absolut unvorstellbar. Gethsemane wäre ein gewaltiges Ringen, aber nicht um dem Kreuz aus dem Wege zu gehen. Er wusste, das ist mein Weg. Er hat ja vor Grundlegung der Welt dem Vater sein Ja gegeben. Gewiss, er war Mensch und er ging durch starke Erschütterungen. Aber niemals war sein Wille ungehorsam, auch nicht in dem Wunsch, nicht ans Kreuz zu gehen. Da bin ich meiner Sache aber ganz sicher. Und nach dem Kreuz kam die Auferstehung. Es war unmöglich, dass er vom Tode gehalten werden konnte, steht in Apostelgeschichte 2 einmal geschrieben, oder sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, es war unmöglich, dass er vom Tode gehalten werden konnte. Warum war denn das unmöglich? Da gibt es mehrere Gründe. Einmal, der Buddha Gaya, der 1955 gestorben ist, der Begründer des Paulus Verlages, in dem ich 35 Jahre gearbeitet habe, bis 1991, und der Begründer von Gnade und Herrlichkeit. Der Buddha Gaya hatte so feine, einprägsame, einfache Beispiele, um gewisse Wahrheiten klarzumachen. Und der Buddha Gaya sagte, kurz nach dem Krieg, da hatte man wenig zu essen, da hatte man wenig Heizmaterial im Winter. Und so 1947, 48, als ich ihn zum ersten Mal hörte, irgendwann sagte Karl Geier, auf den Jugendfreizeiten, wo auch der Johannes Rau dabei war, falls Sie den Namen schon mal gehört haben, also da sagte Bruder Geier, es könnte ja jemand von uns, der im Winter frieren muss, wo kriege ich Heizung her? Der könnte ja sagen, ach, da vorne ist das Gefängnis. Ich gehe mal zum Gefängnis, vielleicht haben die eine Heizung drin. Und geht an die Pforte, guten Tag, könnte ich mich hier mal ein paar Wochen aufhalten? Ja, was liegt gegen Sie vor? Was haben Sie verbrochen? Ja, verbrochen habe ich nichts. Ja, wenn kein Urteil ist, kann ich Sie doch hier nicht einsperren, sagt der Gefängnisdirektor oder schon an der Pforte, wird er gleich wieder zurückgeschickt. Ohne Urteil, ohne Verurteilung kann man doch nicht gefangen gehalten werden. Und weil gegen den Herrn Jesus nichts vorlag, war es absolut unmöglich, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Aber es gibt da noch einen anderen Grund, die Liebe und Treue des Vaters. Der Vater lässt doch seinen Sohn nicht im Stich in dieser elendesten Situation. Das Kreuz musste er durchstehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir können gar nicht nachempfinden, was es den Vater gekostet hat, den Sohn dorthin zu geben. Aber als das Werk vollbracht war, da hat der Vater natürlich ganz selbstverständlich, hat er den Sohn am dritten Tage gemäß der Verheißung aus den Toten auferweckt und dann ist er erhöht zum Vater sitzend zur Rechten Gottes.
Kommen gegen Ende der Stunde auf Johannes 17, Vater-Sohn-Beziehung. Die Vater-Sohn-Beziehung. Auch bei Matthäus gibt es so eine Stelle, wo wir in die Vater-Sohn-Beziehung hineinsehen. Matthäus 11, Vers 27. Matthäus 11, Vers 27. Und dieses Wort nennt man das johannäische Wort bei Matthäus. Das johannäische Wort bei Matthäus. Denn im Johannesevangelium, da haben wir ja diese Worte der innigen Vater-Sohn-Beziehung. Also wer schon im Ruhestand ist oder wer gerade arbeitslos ist oder wer nicht weiß, was er tun soll, für den hätte ich ja eine schöne Aufgabe. Mal das ganze Johannesevangelium durchlesen und immer unterstreichen Vater, Sohn. Und zählen Sie mal zusammen, wie oft Sie das finden. Weiß ich im Moment nicht. Ich weiß aber auch, dass es oft da steht. Oft. Dutzende Male. Vater, Sohn. Vater, Sohn. Gerade im Johannesevangelium. Aber in Matthäus 11, 27, da haben wir auch so ein Wort, das fällt bei Matthäus auf, denn da haben wir solche Worte selten. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Dann aber Johannesevangelium 17, gerade im Johannesevangelium erkennen wir, wie betont hier die Vater-Sohn-Beziehung wird. Gleich schon im Anfang, nicht wahr? Im Anfang war der Logos und der Logos war hin zu Gott und Gott war der Logos. Logos heißt Wort. Das geht ja gleich los, schon in dem sogenannten Prolog. Der Vater war beim Sohn. Der Herr Jesus ist das Wort in Person. Das personifizierte Wort. Ich bedauere das ein wenig, dass wir im Deutschen sagen, das Wort, Neutrum. Das ist nämlich im Griechischen ein männlicher Begriff, der Logos. Und dann verstehen wir das auch viel besser, wenn schon im ersten Vers des Johannesevangeliums von einer männlichen Person die Rede ist. Der das Wort in Person ist, der Logos. der war hin zu Gott gewandt und Gott war der Logos, der war im Anfang hin zu Gott gewandt. Alles das All wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht eines, was geworden ist. Also wie viel ist ohne den Herrn Jesus geworden? Nichts ist ohne ihn geworden. Bei allem war er mittätig, als Mitschöpfer mit dem Vater. Und der wurde dann Fleisch, der Logos wurde Fleisch und schlug sein Zelt in unserer Mitte auf, wohnte einige Jahrzehnte bei den Menschen. Nirgendwo sehen wir wohl so innig hinein in die Vater-Sohn-Beziehung wie in Johannes 17. Das war auch dem Bruder Karl Geier immer ein so wichtiger Gedanke, die Vater-Sohn-Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn. Und nehmen Sie diesen Gedanken bitte mit heute Abend. Wir dürfen in diese Beziehung mit hineinkommen. Wir dürfen in diese Gottesbeziehung, in diese göttlich reine Liebe mit hineinkommen. Das steht in Johannes 17. Sie dürfen gerne heute Abend nochmal das ganze hohe priesterliche Gebet zu Hause durchlesen. Das kann ich jetzt nicht alles lesen. Ich möchte noch mal auf ein Lied hinweisen, das wollen wir aber nicht singen. Das lasse ich in der Regel nicht singen. Das hat der Bruder Geier vielleicht kurz vor seinem Tode einmal gedichtet. Da war er längst Lehrer im Ruhestand. Und er wurde ja nicht so sehr alt, aber er war schon innerlich sehr abgeklärt, gereift. Was geht mich die Welt an draußen? Das kann keiner sagen, der mitten im Beruf steht, der jeden Tag in eine Großstadt hineinfahren muss mit dem Auto oder Straßenbahn, der kann nicht sagen, die ganze Welt geht mich nichts an, aufgepasst, dann hast du rasch einen Autounfall. Das können wir nicht machen. Aber einer in der letzten Zeit des Lebens, der kann mal sagen, Herr, die Welt und ihre Lust, danke, das war einmal, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. 1002 in diesem Liederbuch. Das lasse ich aber nie in größerer Versammlung singen. Das könnte man ja vielleicht im kleinen Kreis mal singen, im Hauskreis, wo jeder jeden kennt. Da bringt der Bruder Geier zum Ausdruck, wie er auch sich freut über diese heilige Liebe im Allerheiligsten, das Einssein mit dem Vater. Kennen wir das? Im letzten Vers von 1002 heißt es, so tief und rein mit dir verbunden ist meines Herzens höchstes Glück. Die ganze Welt ist wie entschwunden, ich wünsche nichts von ihr zurück. In der Gemeinschaft deiner Liebe ruh ich wie ein entwöhntes Kind und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Sie verstehen vielleicht, dass ich dieses Lied in größeren Versammlungen niemals singen lasse, denn ich weiß ja gar nicht, ob Sie alle diese Triebe spüren, die zwischen Sohn und Vater sind, ob Sie diese innige Beziehung des Einsseins mit Gott kennen. Aber Sie dürfen es kennenlernen. Und der Herr Jesus also zeigt uns in Johannes 17, dass wir auch da hineinkommen dürfen, ja sollen. Schon der Bruder Heller hat öfter darüber gesprochen, ein siebenfaches Gleichwie finden wir im hohen priesterlichen Gebet. Dieses Gleichwie betrifft uns, betrifft die, die der Vater aus der Welt heraus dem Sohn gegeben hat. Und da soll die gleiche innige Verbundenheit herrschen, Gleichwie. Das Gleichwie des Einsseins, das Gleichwie des Ursprungs, das Gleichwie der Sendung, das Gleichwie der Liebe. Das Gleichwie des Einsseins in Vers 11 und 21 und 22. Das ist ja eigentlich unfassbar, dass wir von Haus aus sündige, gefallene Menschen nicht nur Sündenvergebung kriegen dürfen, nicht nur die Rechtfertigung aus Gnaden, neues Leben aus Gott, ewiges Leben, sondern in eine Beziehung zum Vater und zum Sohn, wie der Sohn sie mit dem Vater hat. Das ist eigentlich unvorstellbar. Und das können nur Menschen erleben, die sich auch mal stille Zeit nehmen für ihren Gott. Ohne stille Zeit für Gott in Hektik kannst du das gewiss nicht erleben. Und das ist ein Kampf. Das weiß ich. Der Teufel sorgt dafür, dass das ein Kampf ist, dass man in der heutigen Welt zur Stille kommt. Sogar höre ich das manchmal von Rentnern. Keine Zeit, wo habe ich nur früher die Zeit vom Arbeiten hergenommen? Ich habe ja heute keine Zeit. Ja, ich sage meinem Enkel, ich habe weniger Zeit als du. Du hast ja vielleicht noch, weiß ja nicht wie viele Jahrzehnte. Ich habe vielleicht noch 20 Jahre, du vielleicht noch 60. Also muss ich eiliger machen als du, weil ich weniger Zeit habe. 20 oder 10 oder 5 oder noch weniger, das weiß ich nicht. Deshalb muss ich mich sehr beeilen bei dem, was ich noch an Aufgaben habe von Gott. Und trotzdem möchte ich nie in eine dauernde Hektik kommen. Auch Menschen, die noch im Berufsleben stehen, möchte ich sagen, Hektik als Dauerzustand ist nicht gut. Es kann mal Hektik kommen, es kann mal schnell gehen. Ja, das weiß ich natürlich aus Erfahrung eines langen Berufslebens. Das geht gar nicht anders in der heutigen Zeit. Ob du hinter der Straßenbahn herrennst oder was, es kommt Hektik. Schnell, schnell, schnell. Aber als Dauerzustand sollte das bei Gläubigen nicht so sein. Sondern wir sollen auch mal sagen, so, ich habe Zeit. Lass doch mal die Autofahrt, lass doch mal das weg, lass doch mal das Vergnügen, lass doch mal das, dann hast du auf einmal Zeit. Ohne Zeit geht das nicht. Wer jeden Tag 4 Stunden fernsieht, aber 1 Minute Zeit hat für den Herrn Jesus, der kann natürlich solches nicht erfahren. Da müssen wir abschalten, da müssen wir Stille haben, da müssen wir längere Zeit Stille haben. Und dann können wir uns beschäftigen mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Wort, mit der Gemeinde. Eins wie wir. Johannes 17, hohepriesterliches Gebet. Noch zum Schluss einige Stellen aus Johannes 17, Vers 11. Eins wie wir. Ich bin nicht mehr in der Welt, sagt hier der Herr Jesus. Am anderen Tag wird er gekreuzigt werden nach diesem Gebet. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Untereinander eins, die Einheit der Gläubigen untereinander kann aber nur funktionieren, wenn wir erstmal eins sind mit ihm, dem Vater und dem Sohn. Dann kann es auch zwischen uns funktionieren, denn von ihm her kommt die Einheit. Das gleich wie des Einsseins. Nur manche Übersetzungen sagen eben wie statt gleich wie, das macht aber nichts. Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien. In uns eins seien, im Vater und im Sohne. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn aber Christen dauernd streiten und einander beschimpfen und verleumden, dann kann natürlich die Welt nicht glauben, dass der Vater den Sohn gesandt hat und eine so wunderbare Liebesbeziehung besteht. Vers 22. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Dann finden wir das gleich wie des Ursprungs. In Vers 14 und 16, das gleich wie des Ursprungs. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Sie sind nicht aus dem Kosmos, griechisch. Sie sind nicht aus dem Kosmos. Dem alten Menschen nach, dem natürlichen Menschen, haben wir unsere Wurzeln hier. Die meinigen in Westfalen und Rheinland und sie vielleicht in Badischen oder wo auch immer. Oder in der Schweiz oder wo auch immer. Also unsere Wurzeln sind hier in der Welt, aber dem neuen Menschen nach nicht hier in der Welt, nicht im Kosmos, sondern droben. Da ist unser Ursprung, da ist unser Ziel. Unsere Heimat ist im Himmel, unser Bürgerrecht, Philipper 3. Das Wie des Ursprungs und Vers 16 auch noch einmal. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Sie haben ihren Ursprung nicht in dem Kosmos, geistlicherweise. Wie ich den Ursprung geistlicherweise nicht in diesem Kosmos habe. Das soll nicht heißen, dass wir weltfremde Menschen sind. Heinrich Langenberg hat einmal gesagt, Christen sollen nicht weltsüchtig sein. Süchtig nach Welt sind heute auch viele Christen. Aber auch nicht weltflüchtig. Denn wenn du allzu sehr dich von der Welt distanzierst, keine Beziehung zur Welt,
Fernseher, Radio, Zeitung, zur Wahl gehe ich nicht, alles weg, mit gar nichts will ich zu tun haben, dann garantiere ich dir, dass du, wenn die Uhr umgestellt wird im März und September, dann kommst du falsch in die Versammlung. Einmal zu spät, andermal Stunde zu früh. Also ein bisschen Kontakt sollen wir schon zur Welt auch haben, dass wir informiert sind, dass wir wissen, was ist da und da los, dass wir auch gezielt für dies oder jenes beten können. Christen sind nicht weltsüchtig und nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Sie füllen da ihren Platz aus als Christen, wo der Herr sie hingestellt hat. Es ist kein gutes Zeichen für einen Christen, wenn mir ein Chef sagte vor vielen Jahren mal, ja, ich habe da mehrere Lehrlinge, einer ist gläubig, aber der ist nicht besonders fleißig, der will immer stille Zeit und muss zwischendrin mal Bibel lesen, der fromme Bruder, der Junge, und dann ist er nicht so fleißig. Die Ungläubigen sind fleißiger als der Gläubige, das ist kein gutes Zeugnis. Nicht weltsüchtig und nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig, weil wir doch einen anderen Halt und Grund haben. Das gleich wie des Einssein, das gleich wie des Ursprungs, das gleich wie der Sendung in Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Christen haben auch eine Sendung, haben auch eine Botschaft. Da macht man aber heute weithin den Fehler, dass man meint, damit wir die Welt beeinflussen, damit wir Menschen für Christus gewinnen, müssen wir uns möglichst der Welt anpassen, in der Musik und alle möglichen Dinge in der Welt anpassen. So. Und die Welt sagt dann, manche Leute haben schon gesagt, wenn die Gläubigen mit genau derselben schrägen Musik daherkamen, das hatten wir von euch nicht erwartet. Von euch hatten wir erwartet, dass ihr anders seid. Damit wirken wir. Nicht, dass wir komisch sind oder provozierend, aber eine andere Liebe, eine andere Freude, einen anderen Frieden, andere Geduld. Ich sag's mir selber zuerst. Ich sag's gewiss nicht von oben runter. Gleich wie des Einsseins, gleich wie des Ursprungs, gleich wie der Sendung, gleich wie der Liebe in Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Eine wunderbare Einheit zwischen Vater und Sohn. Die großartigste Liebesbeziehung. Vater und Sohn, am Anfang und Ende der Heilsgeschichte, in diese innige Liebesbeziehung, die nie getrübt war durch Sünde. Bei uns war es getrübt durch Sünde und kommt auch noch vor. Aber wir dürfen immer wieder uns reinigen, heiligen lassen. Herr, vergib, Herr, ich komme neu zu dir, gründe mich tiefer, heilige, reinige mich neu. Und dann dürfen wir wachstümlich, das geht nicht von heute auf morgen, in die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn hineinkommen, nimm dir Zeit dafür, auf dass wir immer mehr eins werden mit Vater und Sohn, und unsere Glückseligkeit kommt dabei wahrlich nicht zu kurz. Amen.